Hallihallo, ihr wunderbaren Büchermenschen, und herzlich willkommen zu einer neuen Textgenau-Podcast-Folge. Heute habe ich Niklas Neufer zu Gast, der Narkosearzt, Notarzt und Kinderbuchautor ist und im Juni mit Kickstarter sein neues Projekt Kleine Geschichten, außergewöhnliche Tiere, wunderbare Wesen gelauncht hat. Schön, dass du hier bist, Niklas. Erzähl doch mal, was machst du so und seit wann bist du Autor?
Herzlich willkommen zum Textgenau-Podcast. Hier hörst du inspirierende Geschichten von Menschen aus der Kinderbuchbranche. Der Podcast für alle, die Bücher lieben, große Träume haben und die Welt bunter machen wollen. Moderiert und gestaltet von Katharina Platz.
Hey, grüßt euch. Also, ich bin Niklas, 33 Jahre alt und tatsächlich Anästhesist, Notarzt und Kinderbuchautor. Und ich hatte vor 14 Jahren Nichte und Neffen bekommen und dachte, für die schreibe ich mal ein Kinderbuch. So wie man so eine Schnapsidee mal hatte. Und dann hatte ich eben eine Idee über das erste Nilpferd der Welt und habe mal angefangen zu schreiben. Und irgendwann hatte ich die Geschichte und dachte, ja Mensch, also irgendwann, das hat 6 bis 7 Jahre gedauert. Und dann habe ich parallel noch eine Doktorarbeit angefangen, hatte so ein bisschen eine Schreibblockade und dachte mir dann irgendwann, hey Mensch, wenn ich es schaffe, ein Kinderbuch zu schreiben, dann schaffe ich es auch, eine Doktorarbeit zu schreiben. Und so führte das eine zum anderen. Ich habe dann noch eine Illustratorin gesucht, weil ich wirklich nicht gut zeichnen kann. Habe dann Gott sei Dank auf den dritten Anlauf eine Illustratorin gefunden, die hat dann wirklich wunderbare Bilder gemalt. Und dann hatte ich im Endeffekt eine Geschichte und Bilder und dachte mir, blauäugig, wie man als junger Mann so ist oder als junger Mensch, hey, jetzt brauche ich ja nur noch einen Verlag, dem zeige ich das. Ich habe eine fertige Geschichte, fertige Bilder, also ein fertiges Buch, ihr müsst es nur noch drucken. Und ja, da habe ich keinen überzeugen können. Und dann kam mir irgendwann die Idee, ja Mensch, ich habe ja eigentlich ein fertiges Buch und ich muss es nur noch drucken. Das heißt, ich brauche nur noch genügend Interessenten, die das haben wollen und dann kann ich es drucken. Also bin ich zu jedem hingegangen, den ich kannte, und habe gesagt, hey Mensch, ich habe ein fertiges Kinderbuch. Ich habe das damals als Softcover ausgedruckt, nur so als Probe zum Angucken, und habe dann genügend Leute gefunden, dass ich es eben im Eigenverlag drucken konnte. Das war die Geschichte zum ersten Buch. Dann habe ich 3 Jahre jetzt als Arzt gearbeitet, überhaupt keine Zeit mehr gehabt, weiterzumachen. Und irgendwann kam mir die Idee für mein zweites Buch. Ich wollte ein Buch schreiben über Tiere, die kein Schwein kennt, die es aber alle gibt, mit Geschichten über den Alltag und das Normale, also über Mut, Lampenfieber, Freundschaft, auch über die Suche nach dem Glück oder auch die Suche nach der Ruhe. Und das habe ich dann, weil es beim ersten Mal so gut geklappt hat, beim zweiten Mal einfach nochmal gemacht und habe eben genügend Leute, also meine Illustratorin hat wieder mit mir zusammengearbeitet, und dann habe ich eben aufs zweite Mal wieder genügend Leute gefunden. Also das läuft gerade bei der Aufnahme noch aktuell, aber es ist genügend zusammen Geld zusammengekommen, dass es auf jeden Fall gedruckt wird.
Warum gerade Tiere? Warum liegt dir das Thema so besonders am Herzen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich finde Tiere einfach abgefahren tatsächlich. Also ich finde es einfach spannend. Ich habe als Kind gerne Tiere irgendwie gehabt in Geschichten. Und ich mag die Idee, dass man Tiere nimmt, um irgendwelche Sachen zu erzählen einfach. Also man kann das natürlich tiefgreifend nehmen, man nimmt die Eigenschaft von einem Tier und macht daraus irgendein großes Problem. Aber ich glaube, das Coole ist, dass man sich in Tiere, da kann man mehr rein fantasieren tatsächlich. Also es ist nicht gleich ein Mensch, dem man irgendwie eine Eigenschaft, große Nase, großes Kinn oder sonst was gibt, sondern man hat halt ein Nilpferd oder ein Erdmännchen, und das ist erstmal einfach stellvertretend ein Wesen und nicht gleich irgendwie was Genaueres. Ich glaube, dass das tatsächlich ist.
Und du hast ja auch in deinem Debüt eine Erstauflage von 5.000 Stück drucken lassen. Das ist eine Riesenhausnummer.
Ja.
Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, ich gehe das gleich richtig groß an?
Das ist ein bisschen, also ich habe mir halt überlegt, ich bin so ein bisschen von der mathematischen oder wirtschaftlichen Seite rangegangen. Ich habe mir halt überlegt, hey, okay, ich will es drucken. Also habe ich das Pferd von hinten aufgerollt und habe gesagt, ja gut, was kostet denn der Druck? Gott sei Dank hatte ich einen Bekannten, aber ehrlicherweise, man kann überall in eine Druckerei reingehen oder manche Städte haben ja auch Buchbinder und lässt sich einfach ein Angebot geben. Und es ist halt tatsächlich so, eine Maschine zu bestücken ist teuer, aber dann, je mehr man druckt, desto weniger wird der Stückpreis pro Buch. Und dann habe ich mir halt ein Angebot gegeben und es war halt einfach so, dass 1000 Bücher haben einfach in der Herstellung 10 Euro pro Buch gekostet, also 10.000 Euro, und 5.000 Bücher haben halt 16.000 Euro gekostet, also ein bisschen mehr als 3 Euro pro Buch. Das heißt, mein Ziel war es, ich will mindestens 1.000 Bücher drucken oder mindestens das Geld zusammensammeln, dass ich 1.000 Bücher drucken kann. Und dann kam am Ende aber so viel Geld zusammen, also über 15.000 Euro, auch über private Kanäle und so, dass ich dann gesagt habe, naja, jetzt gehe ich einfach das ein. In meinem ersten Schwung verdiene ich zwar nichts, indem ich 5.000 Bücher druck, aber der Stückpreis geht auf 3 Euro runter und damit ist natürlich auch ein Gewinn hinter jedem Buch dran. Das heißt, jetzt habe ich erstmal nichts, also zum Zeitpunkt des Druckens, aber dann immer weiter, wenn ich ein Buch verkaufe, habe ich irgendwann den Break-Even-Point, wo ich dann sage, okay, ab sofort verdiene ich was an dem Buch. Und wie gesagt, durch mein, ich habe halt wirklich, also ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die ich von meiner Mutter bekommen habe oder auch von meinen Eltern, einfach jeden drauf ansprechen. Das fühlt sich ganz komisch an, wenn man die ersten 10, 20 Gespräche, ich bin Gott sei Dank ein bisschen extrovertiert, was das Thema angeht, aber man spricht die Leute an und irgendwann sind die auch begeistert, weil man selber begeistert ist und dann sagen die einem zu. Und so kam halt eins zum anderen, dass ich über 1.000 Bücher im ersten Schwung verkaufen konnte und mit dem Geld eben halt dann 5.000 Bücher drucken konnte. Das einzige oder ein großes Problem sind natürlich die Platzsachen. Also 5.000 Bücher sind 6 Euro Paletten voll. Die wurden zu mir nach Hause geliefert. Ich hatte Gott sei Dank, also mein Elternhaus hat genügend Platz, aber wir haben es im Keller gelagert. Da konnte man nicht mit Paletten hinfahren. Das heißt, ich habe 5.000 Bücher alle von Hand in den Keller getragen.
Eine sportliche Aufgabe.
Ja.
Und das ist tatsächlich ein Punkt, den manche Neuautorinnen nicht bedenken, wie viel Platz 5.000 Bücher brauchen. Ja. Und das muss man natürlich auch haben. Also ich hatte auch schon Menschen, die dann auf ihren Büchern geschlafen haben, ja, weil sie die wirklich in jede Ecke, in jede Ritze in ihrer Wohnung gestopft haben, weil sie nicht wussten, wohin damit.
Ja.
Wie hast du den Launch noch vorbereitet? Also du hast gesagt, du hast mit jedem gesprochen, wirklich mit jedem, also bei der Bäckerin, mit der Bäckersfrau, im Supermarkt, mit dem Mann hinter dir an der Kasse oder hast du auch gezielt Unternehmen, Sponsoren angesprochen? Ja,
genau, also ich hatte im Endeffekt 2 Wege. Also ich habe nicht jeden, nicht Bäcker und so weiter, schon die Leute, die ich halt kannte und die irgendwie eine Verbindung mit mir hatten. Ich bin im Endeffekt zweigleisig gefahren. Das eine war, es gibt ein Buch, also Kickstarter ist mittlerweile die haben riesige Umsätze pro Jahr, also mehrere 100 Millionen. Das ist schon alles durchkapitalisiert, wenn man es so nennen will. Und es gibt Firmen, die sind darauf spezialisiert, ein Buch erfolgreich auf Kickstarter zu machen. Und da gibt es eben eine Firma, die heißt Launchboom und von denen habe ich mir ein Buch gekauft. Und das habe ich mir eben durchgelesen und mich daran orientiert und die haben eben gesagt, also es ist halt wichtig, so einen gewissen Hype zu erschaffen. Und das habe ich halt versucht. Und der zweite Trick oder das zweite Wichtige ist, dass man sogenannte Premium-Sponsoren besorgt. Und da habe ich mir halt überlegt, okay, hey, was mache ich denn bei meinem Buch? Was kann ich anbieten? Und ich war damals noch Student und habe ich einfach genügend Leute gesucht und denen erzählt, hey, schau mal her. Das ist mein erstes Werk. Du kannst mir 500 Euro als Premium-Sponsor geben und dafür wirst du dann auf der ersten Seite namentlich genannt. Also ich habe in meinem Buch steht innen drinnen, vielen Dank an die besonderen Sponsoren. Ich kann es mal kurz nachschauen, was nochmal genau. Ich kann das nicht immer auswendig. Da steht, durch Ihre besondere Unterstützung konnte dieses Buch überhaupt realisiert werden. Ein herzliches Dankeschön. Und dann werden die Leute tatsächlich namentlich genannt und die haben dann noch so ein paar Extras bekommen. Also die haben 10 Bücher bekommen, die haben einen ganz dicken Postkartenschrank bekommen. Ich habe das eigentlich zumindest alle, die ich kannte, denen habe ich die Bücher persönlich vorbeigebracht. Und das war so mein sicheres Standbein. Und durch diese Premium-Sponsoren, das waren 10 Leute, a 500 Euro, hatte ich schon mal die Hälfte vom Druck quasi drinnen. Und das ist natürlich erstens eine große Unterstützung, weil die natürlich super Fans sind und natürlich allen anderen weitererzählen. Und zweitens hatte ich dann noch die Möglichkeit, einfach die finanzielle Sicherheit zu haben.
Was glaubst du, wie wichtig war die persönliche Verbindung zu deinen Premium-Sponsoren? Glaubst du, es hätte auch gut geklappt, wenn du gesagt hättest, ich schicke dir das dann per Post?
Hätte auf jeden Fall auch geklappt, aber das ist nicht meine Person. Also ich finde, es ist einfach wichtig, wenn mir jemand schon 15 Euro in die Hand drückt, damals hat es noch 15 Euro gekostet, und sagt, okay, hey, ich vertraue drauf, dass ich das Buch in 6 bis 12 Monaten bekomme, da muss man sich halt einfach dran halten. Also ich bin früher, ich komme vom Dorf und bin handwerklich viel oder hat viel mit Handwerkern zu tun, habe im Studium auch bei einem Zimmermann gearbeitet. Und es ist einfach, das Vertrauen ist das größte Credo. Das ist das größte oder mit die größte Eigenschaft, die wir in unserer Gesellschaft haben müssen, damit was funktioniert. Und so habe ich es im Endeffekt halt auch mit diesen Premium-Sponsoren gesagt. Ich habe gesagt, hey, das sind einfach, die vertrauen mir so sehr, die unterstützen mich, die geben mir 500 Euro, was wirklich ein Batzen Geld ist, dann ist es einfach auch meine Aufgabe, das denen einfach das persönliche Dankeschön zu geben. Man kann es ja auch nochmal so sagen, klar, und wenn ich dann halt, also ganz blöd formuliert, wenn ich da halt ein paar Stunden rein investiere, ist es mein bester Stundenlohn, den ich bekommen kann.
Finde ich eine richtig gute Einstellung. Ich persönlich bin auch überzeugt, dass das Zwischenmenschliche eine ganz große Rolle dabei spielt, wenn man wirklich erfolgreich sein möchte, ganz egal in welchem Bereich.
Ja.
Hast du auch Social Media genutzt, um Kontakte zu knüpfen?
Ja, ich habe da mal, also als kompletter Social-Media-Anfänger, ich bin eigentlich eher so ein YouTuber, also ich bin mit YouTube groß geworden und habe immer YouTube, wir haben ganz viel früher im Keller oder so mit Kumpels YouTube geguckt. Damals war das ja alles noch nicht mit auf Verkauf und so weiter oder auf Personal Brand oder sowas. Ich habe dann versucht, auf Instagram einfach ein bisschen meine Geschichte zu erzählen, habe halt einfach so, Gott, das hat halt so semi-gut geklappt. Also ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich durch Instagram darauf aufmerksam geworden sind. Also bei meinem ersten Buch war wirklich die allergrößte Sache, war einfach das Persönliche. Dass ich den Leuten davon erzählt habe. Und was ich natürlich auch noch hatte, ich hatte so Postkarten. Da kann ich mal hier eine zeigen. Das war natürlich mega cool. Mit den Illustrationen aus dem Buch und habe den Leuten das gegeben und dann stand halt hinten immer ein kleiner Text drauf, um was handelt es sich, ein kleiner QR-Code, der dann zu dem Kickstarter geführt hat und das war halt einfach auch cool, wenn man den Leuten sowas geben kann und Gott, wenn es halt gut aussieht, ist es halt schon mal den ersten Punkt, weil im Endeffekt entscheiden sich die Leute innerhalb von einer halben Sekunde. Und das ist aber wirklich, also eins meiner schwierigsten Angelegenheiten. Ich glaube, ich kann es extrem gut Menschen so im persönlichen Gespräch einfach sympathisch rüberkommen oder auch überzeugen, aber Social Media finde ich ultra schwierig.
Du bist aber auch nicht allein mit der Erfahrung, dass gerade beim ersten Buch die persönlichen Kontakte eine wesentliche Rolle spielen, wenn man die über Crowdfunding finanzieren möchte, ja, weil es über Social Media auch deutlich länger braucht, bis man eine persönliche Verbindung aufgebaut hat und das eben auch sehr viel Zeit erstmal kostet und man auch lange vor dem Buchlaunch damit anfangen muss. Und viele Autorinnen machen den Fehler, dass sie erst so 6 Wochen, bevor es mit ihrem Kickstarter- oder Crowdfunding-Projekt losgeht, sie anfangen, das auf Social Media zu bewerben. Und dann kennt sie noch niemand.
Ja, und tatsächlich, also mittlerweile, aktuell beschäftige ich mich mehr mit Social Media und ich komme halt immer mehr zu dem Punkt, die Leute interessiert nicht dein Ergebnis, sondern dein Weg dahin. Das heißt, man sollte eigentlich irgendwann, wenn man an dem Punkt ist, wo man sagt, hey, ich will das ein bisschen seriöser machen, seriös jetzt nicht, ich will damit Bestseller werden oder Geld verdienen, aber wenn man so ein bisschen sagt, hey, ich stecke da Herzblut rein und um es mir leichter zu machen, brauche ich Leute, die mich unterstützen, dann sollte man eigentlich von Anfang an einfach mitteilen, was man macht. Also da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten mit Blog, wo man dann vielleicht schon einzelne Kapitel postet, wo die Leute ihr Feedback geben können. Und das Coole ist, da kriegt man ja eine Rückmeldung und kann mit seinen Fans zusammen das erarbeiten, was die sich wünschen. Wobei man natürlich nie vergessen darf, am Ende muss man immer noch das machen, was einem selber Spaß macht. Also ich glaube aber, das ist auch was, das muss man einfach lernen, zu gucken, okay, was macht mir Spaß und in welche Richtung würde ich für meine Fans gehen und wo hört es auf, dass ich noch ich selber bin.
Das finde ich interessant, dass du da sagst, okay, ich arbeite mit meinen Fans zusammen. Ich kannte das bisher stärker aus dem Romance-Bereich, ja, wo dann die Fans zum Beispiel den Namen des nächsten Protagonisten vorschlagen dürfen, des nächsten Love Interest, und das dann übernommen wird. Im Kinderbuchbereich, finde ich, muss man auch so ein bisschen schauen, weil natürlich die LeserInnen nicht gleichzusetzen sind mit denen, die dir auf Social Media folgen. Denn die dir folgen, das sollten die Erwachsenen sein, die dann das Buch für ihre Kinder kaufen. Und Da muss man natürlich immer so ein bisschen die Waage halten, weil Erwachsene manchmal etwas zu pädagogische Vorstellungen haben, wie ein Kinderbuch gestaltet sein soll. Und wir wollen ja für die Kinder auch Abenteuer und Spaß liefern. Aber da werde ich das weiter verfolgen, ja, wie das bei dir funktioniert. Ich finde es auf jeden Fall einen tollen Ansatz, seine Community mit auf seine Reise zu nehmen. Das finde ich auf jeden Fall super wichtig.
Das hatte ich jetzt auf jeden Fall noch nicht so aktiv gemacht, wie ich es jetzt erzählt habe. Aber ich bin eben zu dem Punkt gekommen, okay, die Leute interessiert halt, wie es entsteht. Ich habe zum Beispiel ein gutes Beispiel. Mein nächstes Buch handelt ja von 25 Tiere, die man nicht kennt. Und es sind so Kurzgeschichten. Und da gibt es zum Beispiel das Fingertier. Abgefahrenes Tier, hat einen extrem langen Mittelfinger und es kann so am Baum kratzen und Larven rausholen. Und in der Geschichte geht es ein bisschen darum, dass das die Aufgabe ist von der Hauptfigur, aber dass die anderen ihn nicht anerkennen. Und das war halt einfach so, dass die diese Larven rausholen, aber am Ende fressen sie nur Früchte. Und dann hat mich halt eben ein Vater drauf angesprochen, sag mal, ich finde es komisch oder ich finde es irgendwie blöd, dass er die Larven rausholt, aber irgendwie passiert einfach nichts mit den Larven. Das ist ja nicht das, wie unsere Natur funktioniert. Der macht es ja nicht, um den Baum zu schützen. Das ist halt der positive Nebeneffekt, aber er macht es ja eigentlich, um Essen zu bekommen. Und das sind halt so coole Infos, also gerade wenn es in solche Richtung geht oder in so Logiklücken oder sowas, da können Eltern oder Probeleser schon mal helfen. Aber es stimmt schon, bei Kindernbüchern, das ist nochmal ein bisschen so, muss man schon vorsichtig sein mit dem Überpädagogisieren.
Ja, ich finde auch, wir sollten unsere Zielgruppe auf jeden Fall noch mehr mitnehmen auf unsere Reise. Das ist ein Fehler, den viele machen, dass sie eben erst mit dem Marketing beginnen, wenn das Buch schon da ist. Und dann ist es nicht mehr wirklich Marketing, sondern Werbung. Marketing ist nämlich eine Verbindung zu seiner Community aufbauen. Und Werbung ist dann dieses, hier ist mein Buch, kauf es.
Ja.
Und Marketing beginnt halt lange, 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 bevor man Werbung macht. Ja, Werbung ist dann so das Sahnehäubchen, das ganz, ganz am Schluss kommt.
Ja, wenn du jetzt gerade sagst, man soll sich auf die Zielgruppe ein, du bist ja auch Lektorin, hast du gemeint, ne?
Ja.
Inwieweit würdest du es denn empfehlen, sich vor seinem Schreiben schon in die Zielgruppe zu versetzen? Also ich kann dir mal kurz von mir, bei meinem zweiten, oder meine Idee war immer, ich möchte einfach lustige Geschichten schreiben oder Spaß haben am Schreiben und an den Geschichten und möchte dann das immer mit diesem bisschen so, ich hätte mich als Kind über diese Geschichten gefreut. Das ist immer so ein bisschen der Grund, meine Grundannahme. Da ist aber immer das Problem, also zumindest habe ich gehört, es gibt ja auch so Leute, die wirklich sagen, okay, bei bis 4-jährig muss man einfach Abenteuer erzählen oder bis 6-jährig. Ab 6 fangen die Kinder an, mal Sachen zu hinterfragen. Wie würdest denn du das angehen oder empfehlen?
Das ist eine gefährliche Frage. Über die Zielgruppen spreche ich in meinem Coaching über eine Stunde, weil sie wahnsinnig wichtig sind.
Ja.
Man darf dabei aber auch vorneweg sagen, die Zielgruppen im Buchmarkt ist nochmal was anderes, als welches Kind liest dieses Buch am Ende wirklich. Okay. Meine Erfahrung ist dabei, je präziser man vorher die Zielgruppe festlegt, umso leichter macht man es sich dann auch im Marketing. Denn natürlich hat ein Kind mit 4 Jahren, das noch nicht lesen kann, ganz andere Interessen und Bedürfnisse als ein 8- oder 10-jähriges Kind, das die Bücher dann selbst liest.
Mhm.
Und gerade wenn man bei einem Verlag landen möchte, gibt es da sehr, sehr strenge formale Vorgaben, die man einhalten sollte, damit man nicht direkt auf dem Absagestapel landet.
Okay.
Im Self-Publishing hat man natürlich mehr Freiheiten.
Ja.
Da kann man dann sagen, ich mache eben auch eine Tiergeschichte für Kinder ab 10.
Ja.
Und kann damit dann eine Nische besetzen, die von den großen Verlagen etwas vernachlässigt wird. Die eher sagen grundsätzlich, mit Ausnahmen, wir machen Tiergeschichten hauptsächlich für Kinder bis 5 Jahre.
Okay.
Und ja, ich zeige meinen Autoren immer sehr genau, welche formalen Vorgaben gibt es für welche Zielgruppe, damit sie sich dann selbst einordnen können und für sich entscheiden können, okay, bin ich bereit, mich da anzupassen oder möchte ich bewusst diese Vorgaben brechen und nehme das in Kauf, dass es damit vielleicht etwas schwieriger wird, einen Verlag von meinem Projekt zu überzeugen.
Okay.
Aber ich denke schon, dass es auch im Self-Publishing es leichter macht, wenn man sich an gewisse formale Vorgaben hält, weil natürlich auch die erwachsenen KäuferInnen das im Kopf haben, ja, dass ein Bilderbuch für 4-Jährige zum Beispiel einen hohen Illustrationsanteil und nur ganz wenig Text hat.
Ja.
Während sie bei einem Vorlesebuch für 5-Jährige schon deutlich mehr Text erwarten.
Okay.
Und das ist dann immer so ein Waagehalten. Ja? Ja. Etwas schaffen, was immer noch den eigenen Werten und den eigenen Vorstellungen entspricht, aber dann halt auch von der Käufergruppe angenommen wird.
Ja, okay.
Und nochmal ganz, ganz wichtig, wir stecken Bücher in Schubladen, nicht die Kinder. Ja, natürlich kann auch ein 8-jähriges Kind Freude an einem Bilderbuch für 4-Jährige haben.
Ja.
Ich kenne ganz viele Grundschullehrerinnen, die lieber mit Bilderbüchern arbeiten als mit Erstlesebüchern, weil das aus ihrer Sicht besser funktioniert.
Ja, wir hatten früher...
Es geht ja allein, genau, allein um diese Einordnung im Markt. Ja. Wo steht das Buch in der Buchhandlung?
Wir hatten früher so ein großes, großes Wimmelbuch, das habe ich, glaube ich, bis zur 3. Klasse noch angeschaut.
Absolut. Das ist auch so ein bisschen das Gemeine, weil die Zielgruppen, nach denen die Verlage sortieren, hat nichts damit zu tun, welches Kind das am Ende wirklich liest, hat auch nur ganz wenig damit zu tun, welche Zielgruppenangabe hinten auf das Buch gedruckt wird oder dann auch in den Online-Katalog oder in der Buchhandlung. Mhm. Deswegen ist es auch so schwer, diese Zielgruppen richtig einzuschätzen, wenn man nicht diese Insider-Infos hat.
Okay. Na, cool.
Wie war das denn bei dir? Also du hast gesagt, auch am Anfang hast du einfach drauf losgeschrieben und das machen tatsächlich die meisten AutorInnen so. Ja. Und das finde ich auch mit das Wichtigste, dass man selbst Spaß an seiner Geschichte hat und die toll findet, um die wirklich vermarkten zu können. Es nutzt nichts, alle formalen Vorgaben einzuhalten, wenn man dann hinterher selber denkt, ist es nicht. Ja. Aber gehst du das mittlerweile auch etwas anders an? Machst du dir mehr Gedanken über die Zielgruppe als bei deinem ersten Buch?
Noch nicht. Also ich habe ja jetzt auch erst mein zweites Buch. Also immerhin schon mein zweites Buch, aber bei meinem zweiten Buch war es eben diese Vorgabe, ich habe irgendwie Lust, also Außenseiter ist oft so ein Thema, was ich behandle. Ich kann ja mal kurz vom ersten Buch, vom Nilpferdson, ist es im Endeffekt so, früher, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber da gab es ja mal die Familie der Nilse und die Familie der Pferde. Die haben sich nicht gemocht, aber ein Nils hat sich in ein Pferd verliebt und die haben ein Kind bekommen und es war dann das erste Nilpferd der Welt. Und der ist dann einsam, weil die Nilse mit ihm nicht spielen, die Pferde nicht und dann geht er in die Welt hinaus und lernt eben andere Tiere kennen. Unter anderem dann am Ende das Erdmännchen Erdmannsson und der wird sein bester Freund. Und das war so meine Grundgeschichte und ich glaube, dieses Außenseiter-Thema finde ich schon immer wieder spannend, weil irgendwie, ich weiß gar nicht, muss ich vielleicht mal tiefenpsychologisch untersuchen, wo das herkommt, aber es ist, meine Eltern haben mir immer mitgegeben, jeder Mensch ist willkommen. Also wir hatten früher ganz viele Leute aus aller Welt zu Besuch, über die Kirche oder sonst was und die sind auch immer offen auf andere Leute zugegangen. Mein Vater als Journalist sowieso und meine Mutter hat ja auch immer alle willkommen geheißen. Und ich glaube, das ist mir ganz wichtig, dass in dieser Gesellschaft, ich habe manchmal das Gefühl in unserer Gesellschaft, jetzt natürlich durch Social Media verstärkt, die Leute schnell ins Extreme abrutschen oder gleich mal einen Außenseiter als irgendwie Außenseiter sehen. Und auch ein gutes Beispiel, Nerds, dieses Überbegriff von Nerd, Fantasy, Sci-Fi, die werden ganz schnell, und da muss ich schon auch sagen, auch in meiner Studentenbubble werden die, also wenn man jetzt klischeehaft nicht Mathe oder Physik studiert, werden die gleich irgendwie abgetan als, boah, jetzt sind die, keine Ahnung, lange Haare oder haben wieder ihr Metal-T-Shirt an oder sowas. Und das finde ich eigentlich voll schade, weil das sind ja trotzdem ultra spannende Menschen. Die haben alle eine Geschichte hinter sich. Und das ist irgendwie oft so der Kern meiner Geschichten. Und beim zweiten Buch war es eben das auch. Ich nehme Außenseiter-Tiere und schreibe coole, also Geschichten, die mir Spaß machen über normale Themen. Aber wo es ganz oft darum geht, der ist irgendwie ein Außenseiter und hat aber trotzdem seine Berechtigung oder ist trotzdem spannend, ist trotzdem cool. Und so diese Zielgruppenorientierung habe ich noch gar nicht gemacht. Nur jetzt im Verlauf über einen Bekannten von mir, der auch Kinderbücher schreiben möchte, der hat so ein Seminar mit Zielgruppen besucht und der hat mir davon mal erzählt, dass es da so eine richtige Zielgruppenforschung gibt. Und das Coole ist halt, in meiner Recherche habe ich jetzt über 75 Tiere gefunden. In meinem ersten Buch sind 25. Jetzt habe ich so ein bisschen Glück, weil eigentlich möchte ich noch einen zweiten und dritten Teil meines zweiten Buches machen. Und da muss ich dann nicht mehr diese ganzen Entscheidungen treffen, weil dieses ganze, also Selbstpublisher, mega cool, was man alles für Entscheidungen treffen darf. Ich bin immer so ein großer Sendung mit der Maus-Fan. Welches Format, welche Schriftgröße, welcher Zeilenabstand, wo kommt welches Bild, wann, wie hin? Farbige Bilder, Schwarz-Weiß-Bilder und so weiter. Und da habe ich Gott sei Dank, meine Illustratorin hat mir da ganz viel geholfen. Mega cool, aber ich freue mich jetzt riesig, dass ich fürs zweite und dritte Buch diese ganzen Entscheidungen nicht treffen muss. Aber zurück zu deiner Frage. Die Zielgruppenrecherche jetzt hier habe ich nicht gemacht. Ich habe eine neue Idee, die gerade heranwächst. Vielleicht spreche ich dich da auch gerne nochmal im Privaten auf diese Zielgruppenorientierung an.
Super gerne. Ist ein Thema, da kann ich gar nicht genug drüber reden, weil ich es auch einfach ja. mega wichtig finde.
Ja.
Du hast dich ja für deinen Launch für die Plattform Kickstarter entschieden.
Mhm.
Warum gerade diese Plattform? Welche Vorteile hatte sie aus deiner Sicht?
Na, der größte Vorteil war, glaube ich, der, dass ich nichts anderes kannte. Also es gibt so die großen amerikanischen Plattformen, sind ja Indiegogo, also Kickstarter, Indiegogo und GoFundMe. Kickstarter und Indiegogo sind mehr so materielle Sachen, GoFundMe sind mehr so Projekte oder Förderungen oder sonst was. Und über das Launchpoint-Buch bin ich halt auf Kickstarter gekommen und die haben gesagt, wenn du kein elektrisches Gerät hast, dann geh zu Kickstarter. Und so war das für mich dann erledigt. Im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass es auch deutsche Plattformen gibt und dass es speziell Buchplattformen gibt. Ich habe mich einfach nicht weiter damit auseinandergesetzt. Ich war dann einfach bei Kickstarter, ist ja, also die hat auch eine große deutsche Community, ist aber eigentlich eher untypisch für Bücher. Genau, und ich weiß nicht, vielleicht sind diese anderen Plattformen besser geeignet, weil da ja explizit Bücherleser sind. Habe ich mich nicht mit beschäftigt. Ich glaube, ein großer Vorteil von Kickstarter ist tatsächlich die große Community. Also, dass da halt einfach weltweit. Ich habe tatsächlich bei meinem ersten Buch auch die Originalillustrationen der Tiere verkauft. Und da gab es eine Amerikanerin, die einfach das Erdmännchen gekauft hat.
Mhm.
Das waren dann einfach nochmal 300 Euro mehr. Genau, also ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Ich weiß nicht, kennst du dich aus, was es da noch für diese deutschen Plattformen für extra für Bücher?
Also die meisten AutorInnen greifen auf Start Next zurück.
Stimmt, genau. Start Next, ja.
Ja.
Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Sollte ich vielleicht mal, wenn ich ein Buch irgendwie publish, vielleicht habe ich da größere Chancen. Ich denke aber, unabhängig von der Plattform geht es am Ende um das neudeutsche Wort Community. Also am Ende, egal wie cool das Projekt ist, du brauchst eine gewisse Basis an Leute, die dich unterstützt.
Ja, und vielleicht war es ja gerade dein Vorteil, dass auf Kickstarter weniger Bücher vertreten waren, sodass du da ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal hattest. Wie war es denn mit den Gebühren auf Kickstarter? Wie hoch sind die denn?
Also da habe ich mich jetzt auch im Nachhinein nochmal beschäftigt. Die sind, ich weiß nicht, ob es hoch ist. Also es sind an sich viel. Es gehen 5% gehen an Kickstarter und 3-5% gehen an die finanzielle Abwicklung. Das ist nämlich einer der größten Nachteile an Kickstarter ist, es geht nur mit Kreditkarte. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile auch mit Lastschrift geht, aber es geht eben kein PayPal, was halt in Deutschland der Renner ist. Und es gibt halt doch einige in Deutschland, die einfach keine Kreditkarte haben. Genau, also um die 10% sollte man rechnen. Ich habe dann aber auch nachgeschaut, also bei den anderen Plattformen ist es genauso. Bei Startnext weiß ich es tatsächlich nicht.
Ja, wobei PayPal auch 3% nimmt bei unternehmerischen Überweisungen. Also da hat man leider nicht viel gespart.
Ja.
Und hast du auch noch weitere Goodies angeboten? Du hast gesagt, es gab diese Premium-Sponsoren. Hattest du auch noch so kleine Goodies für Menschen, die dich unterstützt haben?
Genau, also als Special hat jeder ein Postkartenset bekommen mit 5 Postkarten. Das muss ich mal kurz überlegen. Ach so, es gab eine Tasse. Das fand ich ganz cool. Ich kann die auch mal kurz holen, wenn du willst.
Ja, gerne.
Okay, ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Ich habe so eine Tasse gemacht, also im Endeffekt das gleiche Bild. Na, wie spiegelt es am wenigsten?
Ach, die ist ja süß, die ist tierisch gut.
Ja, also ich finde die auch mega cool. Und das war es eigentlich. Also der Punkt ist ja, du willst ja eigentlich den Leuten irgendwie einen Bonus geben, dass sie das frühzeitig kaufen. Und mit dem Buchpreisbindungsgesetz ist es so eine Grauzone, weil im Endeffekt über Kickstarter, die unterstützen ja mein Projekt und kaufen kein Buch. Deswegen bin ich mir da unsicher. Ich habe es einfach, weil ich mir da nicht mit dem Gesetz anlegen will, habe ich einfach gesagt, okay, ich habe den Buchpreisbindungsgesetz, ich will keine Rabattierung machen, aber die Leute kriegen halt dieses Postkartenset im Wert von 5 Euro geschenkt und können halt diese Tassen dazugeben. Und dann gibt es noch diesen Early Bird, also diesen Frühbucher und die ersten 50 haben damals 2 Bücher zum Preis von einem bekommen, wovon eins signiert war und die nächsten 50 haben eben ein signiertes Exemplar bekommen. Und das war so ein bisschen dieser dieses Goodie. Und man konnte eben Originalillustrationen kaufen.
Das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Ich glaube, dass so Dinge, die einzigartig sind, besonders reizvoll sind, um zu sagen, okay, da gehe ich dann auch in Vorkasse, um etwas zu bekommen, was sonst keiner hat.
Genau. Bei meinem zweiten Buch habe ich natürlich einen cooleren Vorteil. Da sind es ja diese 25 Tiere und da gibt es dann einen echten Tierpaten. Man kann quasi wirklich das Tier zum Pate werden, also in dem Buch. Dann kriegt man die Originalillustration von dem Buch, kriegt 10 Bücher. Und darf dann sogar im Buch eine Widmung schreiben. Also da steht dann am Ende das Axolotl gewidmet für meinen lieben Sohn Axel von deinem Vater oder von deiner Mutter, von deinen Eltern. Und die kriegen halt auch diese Originalillustration und das ist natürlich schon richtig cool auch. Ja,
ja, das klingt wirklich richtig, richtig cool. Und wie viel Zeit hast du so in das Marketing investiert?
Richtig viel. Also ich war jetzt 2 Jahre dran, neben meinem Arztberuf diese Geschichten zu sammeln und dadurch, dass ich ja schon die Vorerfahrung mit meinem ersten Buch hatte, aber ich habe richtig viel Zeit da rein investiert. Also einmal, Marketing ist ja auch dieses persönlich Leuten davon erzählen und ich würde sagen, bestimmt 30, 40, wenn nicht sogar über 50% meiner alltäglichen Zeit, also vor allem meiner Phase zum Launch hin, ging dann halt ins Marketing rein. Videos drehen, Videos schneiden, in Instagram hochladen, sich überlegen, was man machen möchte. Also das ist schon ein immenser Aufwand. Ich bin halt irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich dann gesagt habe, hey, Inhalt oder lieber machen, als die Qualität irgendwie hochzuhalten. Und, das muss ich auch noch sagen, irgendwann hat mich mein ärztlicher Beruf so genervt, dass ich kurz davor war zu kündigen und deswegen arbeite ich seit März auf 50%. Also ich arbeite immer eine Woche als Arzt und eine Woche als Autor. Und das bringt mir geistiges Wohlbefinden und natürlich einfach mehr Zeit, mich darum zu kümmern.
Ich wollte gerade sagen, da bist du bestimmt auch ganz schön an deine Grenzen gegangen, denn soweit ich weiß, ist der Arztberuf auch sehr fordernd.
Ja. Auf jeden Fall. Also wir haben ja oft 24-Stunden-Dienste und ich habe da jetzt auch ein bisschen in meinem Social-Media-Account wollte ich eigentlich meinen Arztberuf nicht reinbringen und habe eigentlich immer bin ich nur auf das Buch eingegangen. Jetzt habe ich mal ein bisschen von meinem Arztberuf erzählt und schwuppdiwupp sind halt die Viewerzahlen und die Abonnenten hochgegangen. Es scheint wohl die Leute zu beschäftigen. Aber es stimmt schon, also ich mache regelmäßig 24-Stunden-Dienste, da arbeite ich 8 Stunden ganz normal und habe da noch 16 Stunden Bereitschaft. Das kann halt mal cool sein, diese 16 Stunden. Mal ist gar nichts oder wenig und ich kann komplett durchschlafen. Dann konnte ich da nämlich ein paar Bücher, also ein paar Geschichten schreiben. Es kann aber auch sein, dass ich halt nachts um 20 Uhr, 22 Uhr, 24 Uhr, um 2 Uhr, 3 und 4 Uhr geweckt werde oder durcharbeiten muss. Und dann ist halt der nächste Tag mal frei und mal ist es halt auch einfach, mal ist man übermüdet. Genau. Und deswegen bin ich einfach zu dem Punkt gekommen. Also mir ist es irgendwann zu viel geworden, weil ich dann auch mit meinem zweiten Buch das schon ein bisschen ernster angehen wollte. Also bei meinem ersten Buch war es ja aus Freude und wenn was rumkommt, kommt es ein bisschen rum. Und bei meinem zweiten Buch wollte ich jetzt schon ein bisschen mehr in die Erfolgsschiene gehen und auch tatsächlich sagen, hey, ich habe jetzt auch gesagt für dieses Jahr, ich mache jetzt 50% und schau mal, vielleicht kann ich mit dem Buch meinen finanziellen Verlust ausgleichen.
Es ist auch ein mutiger Schritt, da zu sagen, okay, ich reduziere meinen Hauptberuf, meinen Brotjob um 50% und gehe dafür aufs Ganze, ja, mit meinem Traum, mich als Kinderbuchautor zu verwirklichen.
Auf jeden Fall, wobei wir, also ich bin ja schon in einer Mega-Luxus-Situation. Ich habe noch keine Kinder. Meine Frau ist auch Ärztin, das heißt, die hat auch ein gutes Gehalt und ein 50% Arztgehalt ist immer noch tipptopp. Also wenn man da nicht viel macht, dann kann man davon sehr, sehr gut leben.
Ist natürlich eine privilegierte Ausgangssituation. Ja. Ich finde aber auch gerade, das ist das Schöne am Schreiben, dass man das skalieren kann. Ja, man kann auch schreiben mit einem Vollzeitberuf. Mhm. Und wenn es gut läuft und man es sich aufbaut, nach und nach den Vollzeitberuf reduzieren. Es gibt ja auch sehr viele von meinen AutorInnen sind selbstständig. Die können dann ihre Selbstständigkeit noch stärker skaliert zurückfahren, ja, oder auch mal wieder hochfahren, wenn es vielleicht gerade in der kreativen Phase nicht so läuft. Und das finde ich das Schöne am Schreiben, dass man da schon auch ein bisschen sich die Sicherheit bewahren kann und seinen Traum dennoch verfolgen, ja, bis man das so weit aufgebaut hat, dass man sagt, okay, ich kann davon leben und mache das jetzt hauptberuflich. Ja.
Das stimmt. Und das Allerschönste, also in meinen Lesungen sage ich das auch den Kindern immer mal wieder, dass eigentlich das Allerschönste am Schreiben ist, dass man seine Fantasiewelt, seine Gedankenwelt zu Papier bringen kann und jemand anderen teilhaben lassen kann.
Ja, das finde ich auch, ist ganz, ganz wunderbar, dass man mit dem Schreiben Welten erschaffen kann.
Ja.
Und dann Menschen in seine Welt einladen.
Ja, auf jeden Fall.
Hat sich für dich etwas geändert in dem Moment, wo du gesagt hast, okay, Schreiben ist jetzt nicht mehr nur noch Hobby, sondern Teil meines Lebensunterhalts?
Ja, tatsächlich. Also eine Zeit lang ist mir das wirklich, oder auch immer mal wieder, schlägt mir das tatsächlich schon auf den Magen mit dem Geld. Also ich weiß, dass ich genug habe, ich weiß, dass ich genügend auf der hohen Kante habe und trotzdem stresst mich das manchmal, dass ich, wie gesagt habe, ich mache das jetzt, um den geldtechnischen Part auszugleichen. Boah, das belastet mich schon manchmal ganz schön. Und da merke ich dann auch, dass mir das manchmal mit dem Schreiben schwerer fällt und auch jetzt mit dem Self-Publishing. Also da ist der Punkt, also die letzten 2-3 Monate habe ich eigentlich nicht geschrieben. Also ich habe Gedankenkonstrukte gemacht und ein bisschen Tagebuch geschrieben und sowas, aber an meinen Geschichten, also an den nächsten Geschichten für die nächsten Bücher, bin ich gerade einfach nicht dazugekommen. Das ist aber toi 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 ab Juli, also mein Buch ist ja fertig finanziert, ab Juli geht es dann in Druck und dann ist so dieses ganze Aufbauen, Marketing, Werbung, Kickstarter ist dann halt erledigt oder zurückgefahren. Aber das ist tatsächlich, das finde ich schon schwierig. Und das Zweite natürlich, diese Selbstverantwortung. Also ich habe ja also diese Angestelltenverhältnis, man geht auf die Arbeit, man kriegt gesagt, was man getan werden muss, das macht man und dann ist man um 16 Uhr hoffentlich oder mit ein paar Überstunden fertig, kommt nach Hause. Ist ja auch das Schöne, ich kann kein Homeoffice machen. Das Schöne daran ist, ich gehe zur Arbeit und wenn ich fertig bin, gehe ich nach Hause. Und jetzt bin ich halt selbstverantwortlich für mich. Und wenn ich dann halt mal morgens ein Kapitel in meinem Buch lese, dann bin ich selbstverantwortlich dafür. Oder wenn ich halt beim Frühstück in YouTube oder Instagram in die Tiefen des YouTubes abtauche und irgendwie eine Stunde verloren habe, bin ich halt mein eigener Chef. Und das fällt mir, das ist halt schwierig. Also ich glaube, da muss halt jeder daran arbeiten und sie schauen mal, was möchte man oder wie möchte man das hinkriegen? Was funktioniert für einen besten? Da bin ich ein ganz großer Fan von Experimentieren. Also eine Zeit lang war ich immer morgens um 7 Uhr schon beim Sport. Dann bin ich aber erst um 9 zurückgekommen. Dann war manchmal die Luft raus. Manchmal war ich voll energiegeladen. Und da muss ich tatsächlich auch, also stetig. Ich hatte jetzt die letzten 2 Wochen, war es einfach schwierig, irgendwie reinzukommen. Jetzt diese Woche bin ich ein bisschen, keine Ahnung, glücklicher. Da klappt es heute, also diese Woche geht es ein bisschen leichter von der Hand. Aber diese Selbstständigkeit, wenn man das nicht gewohnt ist, finde ich unglaublich herausfordernd, ist, glaube ich, ein gutes Wort.
Ja, ich finde auch, das Zeitmanagement bringt viele Herausforderungen mit sich. Ja. Einmal dieses sich selbst motivieren, etwas zu machen, aber auch, gerade wenn man das hauptberuflich macht, auch mal einen Punkt zu finden, wo man sagt, ich mache jetzt Pause. Ja, eine vernünftige Mittagspause zu machen, abends auch wirklich Feierabend irgendwann zu machen und nicht nur vom Schreibtisch aufs Sofa zu wechseln, aber auf dem Sofa immer noch das Handy in der Hand zu haben und lauter Nachrichten zu beantworten. Das war bei mir lange Zeit ein Thema, dass ich eigentlich nie eine Pause, nie einen Feierabend hatte, weil das Handy irgendwie immer greifbar war und man dann gesehen hat, oh, da hat eine Autorin geschrieben, da schreibe ich mal schnell zurück.
Ja. Ja,
da auch wirklich mal konsequent zu sagen, nee, jetzt ist Sonntag. Jetzt bleibt das Handy in der Schublade und ich gucke überhaupt nicht drauf. Morgen reicht auch noch.
Ja, und also bei mir ist auch der Punkt, ich kann gut viel arbeiten, also auch so beim Zimmermann oder mein Vater hat ja auch früher gesagt, komm, jetzt machen wir das noch, dann ist es auch wirklich erledigt. Das ist manchmal eine sehr förderliche Eigenschaft, bin ich auch wirklich sehr glücklich drüber, aber es stimmt schon, manchmal ist auch einfach Schluss. Und gerade, das ist ja auch so ein generelles Problem mit dieser ständigen Erreichbarkeit, das ist auch was, wo ich jetzt aktiv auch dran arbeite oder rumexperimentiere, auch einfach zu sagen, Wochenende ist halt Wochenende. Das fällt vielleicht vielen einfacher, aber ich arbeite mindestens ein Wochenende im Monat auch als Arzt, wenn nicht sogar 2. und dann ist auch mal ein Feiertag und mir fehlt manchmal, geht's verloren, dass ein Feiertag ist. Wirklich dieses, okay, so dieses tatsächlich, also es gibt ja irgendeinen Grund, warum alle Religionen dieser Welt sagen, einer Tag von 7 Tagen ist halt nichts zu tun. Und irgendwie, also es scheint wohl auch wichtig zu sein. Und ich glaube, das ist nicht nur auf die Woche bezogen, sondern tatsächlich, wie du sagst, auch auf den Alltag, dass man irgendwann einen Punkt erreichen muss, jetzt ist Schluss.
Total, ja. Ich hatte es auch sehr, sehr lange, dass ich keinen richtigen Urlaub gemacht habe. Ich bin für eine Woche zu meiner Oma gefahren und das war mein Urlaub und damit war es gut. Ja. Ja. Und da war ich auch noch jung und habe gedacht, ich kann das alles und kein Thema und mir ging es auch gut damit. Aber je älter ich wurde, umso öfter hatte ich dann auch mal eine Kollegin, die das genauso gehandhabt hat, ja, die auch immer gesagt hat, meine Arbeit schenkt mir ja Energie, die macht mir ja Freude, ich brauche keine Pause. Und auf einmal war der Burnout da.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, oh, okay, vielleicht aus den Fehlern anderer lernen.
Ja.
Und habe dann vor ein paar Jahren das erste Mal wirklich für 14 Tage am Stück Urlaub gemacht. Und habe dann auch gemerkt, oh, das hat ja gut getan. Das war ja gar nicht so schlecht. Und ich hatte danach auch wieder mehr Energie, um mich meinen Projekten zu widmen, um konzentriert bei der Arbeit zu sein. Und seitdem, ja, bemühe ich mich doch sehr, die Pausen genauso wichtig zu nehmen wie die Arbeit. Und merke, dass auch mit regelmäßigen Pausen ich dann auch in der Zeit, in der ich arbeite, konzentrierter und effizienter bin. Ja, also, dass ich gar nicht unbedingt mehr arbeiten muss, um mehr zu schaffen.
Ja, ein cooler Gedanke daran ist auch, wenn man natürlich immer den ganzen Tag hat, dann gibt es ja das Pareto-Prinzip. Das meiste, was die meisten kennen, ist ja dieses 80-20, 80% der Arbeit, dann wird in 20% der Zeit gemacht. Es gibt aber auch noch das andere Pareto-Prinzip. Arbeit steigt mit der Zeit, die man ihr beimisst. Das heißt, wenn ich mir natürlich den ganzen Tag Zeit nehme, gehe ich ja auch alles entspannter an oder nehme mir auch für alles Zeit. Wenn ich allerdings einen begrenzten Zeitraum habe, dann muss ich mir ganz genau Gedanken machen, was ist jetzt das Allerwichtigste? Und als Autor ist halt das Allerwichtigste, eine Geschichte zu schreiben und nicht eine Mail zu beantworten, kein Layout, kein sonst noch was. Und wenn man das Allerwichtigste erstmal macht, dann ist immer noch Zeit für das andere. Da gibt es so eine schöne Geschichte, ich mache mal einen kleinen Exkurs. Ein Professor kommt zu seinen Studenten und sagt, so, wir lernen heute mal beobachten, stellt ein Aquarium hin und legt ganz große Steine rein. Und dann fragt er, ja, ist das Aquarium voll, also bis oben hin? Und dann sagen natürlich alle Studenten, ja klar, jetzt ist es voll. Dann nimmt er Kieselsteine, packt die oben drauf, rüttelt dran, bis es runtergeht, fragt wieder, ja, ist es jetzt voll? Und sagen alle Studenten, ja klar, jetzt ist es voll. Dann nimmt er Sand, packt das drauf, schüttelt es rein. Und dann sagen am Ende jetzt, ja, okay, jetzt ist es wirklich voll. Und dann nimmt eben der Professor noch 2 Flaschen Bier, schüttet die rein und sagt, okay, jetzt ist es wirklich voll. Und was lernt ihr daraus? Ihr müsst immer erstmal, also das Aquarium ist euer Leben oder eure Zeit, ihr müsst immer erstmal das Wichtigste machen. Ihr müsst für euch definieren, was das Wichtigste ist. Familie, Beruf, Kinder, Sport, Hobby, was auch immer. Aber das müsst ihr als erstes machen. Und dann kommen alle anderen kleine Sachen. Und dann streckt am Ende den Studenten und sagt, ja, aber Herr Professor, warum haben Sie denn jetzt Bier genommen anstatt Wasser? Und hat er gesagt, na, es ist immer noch Zeit für 2 Bier zwischendurch. Aber den Grundsatz von der Geschichte, es ist halt wirklich so, man muss erstmal die wichtigsten Dinge machen. Und da muss man sich halt bewusst werden, was sind die allerwichtigsten Dinge für einen selbst und oder für einen selbst allgemein, für das Autorenleben. Und das muss man als allererstes machen.
Ich finde, das ist ein ganz, ganz wundervoller Tipp. Und ich möchte dabei auch nochmal betonen, was ist das Wichtigste für euch, für dich selbst?
Ja.
Ja, denn gerade bei meinen Autorinnen sehe ich das ganz häufig, dass erstmal alle anderen Priorität haben. Und klar, wenn man Familie hat, wenn man Kinder hat, ist das natürlich super wichtig. Aber nur wenn man sich erlaubt, auch sich selbst Priorität zu geben und seinen eigenen Träumen, hat man dann auch wieder die Energie, um für andere da zu sein.
Ja.
Also ich vergleiche das gerne mit der Sauerstoffmaske, die im Flugzeug runterfällt. Da heißt es ja auch, aus gutem Grund erst sich selbst die Maske aufsetzen und dann denjenigen, die vielleicht noch Hilfe brauchen.
Ja.
Denn wenn man es andersrum macht, dann hat vielleicht das Kind die Maske, aber das Kind kann dir dann nicht mehr helfen, deine Maske aufzusetzen.
Ja.
Und wenn du nicht mehr da bist, kannst du auch nichts mehr für andere tun.
Ja, cooles Beispiel auf jeden Fall.
Wie sorgst du denn auch dafür, dass du die Freude am Schreiben nicht verlierst? Wie motivierst du dich dazu, da weiter mit Spaß ranzugehen?
Das ist gerade sehr gut, weil ich gerade tatsächlich wieder dadurch, dass ich jetzt die letzten 2 Monate wenig zum Schreiben gekommen bin, ich habe mich am Anfang der Woche tatsächlich gefragt. Ich schreibe eigentlich immer, ich versuche es, klappt nicht immer, sonntags mir zu überlegen, was der Plan für die Woche ist und schreibe mir dann auch jeden Morgen auf, was der Plan für den heutigen Tag ist. Und mir ist aufgefallen, dass ich irgendwann mal wieder schreiben möchte. Ich kann die Frage ganz schwer beantworten, weil ich jetzt gerade noch keine Lösung gefunden habe, weil ich jetzt die letzten 2 Tage wieder mit Videodrehen beschäftigt war. Aber damit beschäftige ich mich gerade. Ein Tipp, der mir zumindest bei allen Aufgaben hilft, ist 1 Minute oder 5 Minuten. Hock dich hin und mach 1 Minute was. Oder, und auch ohne Korrektur. Was mir manchmal hilft, ist tatsächlich von Hand zu schreiben, weil ich das einfach schön finde. Irgendwie dieses Haptische, man spürt, was man tut, da steht dann etwas. Und da geht es auch gar nicht darum, wie gut oder sinnvoll das ist. Das hilft mir tatsächlich. Und tatsächlich das größte Problem ist bei mir das Anfangen. Also wenn ich irgendwie angefangen habe, dann läuft's. Und ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter davon, nicht mit KI zu arbeiten. Vor allem meine Texte nicht mit KI zu schreiben. Das ist mir unglaublich wichtig. Klar, für irgendwelche Sachen, jeder benutzt, denke ich, ChatGPT oder Claude oder sonst was. Wofür ich es manchmal benutze im Schreiben, ist für so einen Funken. Also so für dieses so, keine Ahnung, was habe ich mal gesagt? Gib mir mal einen ersten Satz oder stell mir mal eine Frage oder ich schreibe ein bisschen, das sind meine Ideen. Und was mir tatsächlich ganz oft passiert, ich nutze quasi Claude als ein Gegenüber. Ich fange an, dem was zu fragen und dann merke ich im Schreiben, hey, ich schreibe doch eigentlich schon meine eigene Antwort, schicke das gar nicht ab, kopiere das mir in eine andere Datei und schreibe einfach weiter. Genau, also das ist tatsächlich, wenn man wirklich so die KI nicht als schreibe mir einen Text, sondern als so Gesprächspartner sieht. Weil Autoren schreiben, also ich habe neulich ein Buch von Haruki Murakami, so ein ganz bekannter japanischer Autor gelesen, wo er über sich und seine, der joggt auch und so dieses Autoren und Joggen schreibt. Okay. Er schreibt eben auch, Autorenleben ist ein ganz schön einsames Leben. Teilweise, der Schreibprozess an sich ist wirklich einsam. Und manchmal hilft es, wenn man da jemanden hat, mit dem man schreiben kann. Also ich habe auch einen Lektor, das ist ein alter Klassenkamerad, mit dem verstehe ich mich echt gut. Und mit dem macht es auch Spaß, immer mal wieder hin und her zu schreiben und sich Geschichten gegenseitig zu schicken.
Absolut. Ich finde auch, man braucht eine Schreibcommunity. Man braucht Menschen, mit denen man sich über seine Geschichten austauschen kann. Auch ich schicke meine Texte an Freundinnen und lass mir ein Feedback geben. Oder auch wenn ich an der Stelle hake, dass ich einfach neue Inspirationen, neue Perspektive auf meinen Text bekomme. Es bleibt ja trotzdem meine Geschichte. Ja. Auch wenn mir jemand eben hilft, diesen nächsten Sprung zu machen. Mhm. Was mir bei meiner letzten Schreibblockade auch geholfen hat, und das war witzigerweise auch gerade erst vor einer Woche, dass ich auch mir einfach mal mein Notizbuch genommen habe und damit raus in den Garten bin. Und dann einfach mal überlegt habe, auf welche Szene hast du denn jetzt Lust? Ja? Mhm. Gar nicht mich drauf konzentriert habe, ich muss jetzt die Geschichte an der Stelle weiterschreiben, wo ich hänge, sondern einfach nur mich in eine Szene reingefühlt habe, auf die ich wirklich Lust hatte. Ah, und auch einfach drauf losgeschrieben habe, ohne den Anspruch, da muss jetzt was bei rumkommen. Ich will jetzt einfach nur Spaß dabei haben, was zu schreiben.
Ja.
Und dabei, witzigerweise, ist mir dann auch die Lösung für die Szene, in der ich gerade gehangen habe, gekommen. Und dann habe ich da einfach weitergeschrieben. Und ja, das, was da in meinem Notizbuch steht, ist noch eine Rohfassung. Ja, die darf ich nochmal überarbeiten. Mhm. Aber ich saß halt nicht mehr vor meinem PC und habe auf diesen blinkenden Cursor gestarrt, wo sich dann einfach nichts tut und einem nichts einfällt. Sondern einfach mal wieder gesagt, okay, ich schreibe jetzt aus Spaß. Und ich wechsle einfach mal den Ort. Ich gehe damit mal wohin, wo ich mich einfach wohlfühle. Statt hier drin zu sitzen und rauszustarren und zu denken, oh, es ist aber so schön Sonnenschein und ich muss jetzt hier drin im Arbeitszimmer sitzen.
Da finde ich eben, da fallen mir 2 Punkte ein. Also klar, die Freude ist natürlich das Allerwichtigste. Aber die Frage ist ja gut, wie kriegt man wieder die Freude? eben der Punkt, einfach mal das zu machen bei etwas, was cool ist oder irgendwie nach etwas, was cool ist. Und was ich mal gelesen habe, und das habe ich ein, zwei Mal verwendet, das war ein ganz cooler Einstieg, dass man gar nicht so in dieses tiefe, also so dieses tiefe Gedankengut abtaucht, sondern dass man mal wirklich quasi den Blick nach außen tritt. Was sehe ich gerade? Was höre ich gerade? Was fühle ich? Also fühle nicht im Sinne von, was geht in meinem Inneren vor, sondern spüre ich gerade die Wärme auf meiner Haut? Und das ist eigentlich auch eine ganz coole Schreibaufgabe, dass man wirklich erstmal anfängt. Ich glaube, Hemingway war das. Ich glaube, der hat eine Zeit lang jeden Tag übers Wetter geschrieben und ist dann vom Wetter auf seine tieferen Gedanken gekommen. Und der Haruki Murakami hat es auch so gemacht. Der fängt jedes Kapitel an mit, ich bin joggen, ich jogge, heute beim Joggen habe ich was erlebt. Und irgendwann driftet er dann in seine Gedanken ab. Und das fand ich auch, das habe ich jetzt auch eine Zeit lang mal versucht. Und das fand ich tatsächlich auch ganz cool. Ja.
Ja, ich bin auch ein Riesenfan davon, über banale Dinge zu schreiben. Denn Hauptsache, man schreibt überhaupt erstmal.
Ja.
Ja, jedes geschriebene Wort vertieft deine Fähigkeiten als Autor. Davon bin ich überzeugt.
Gibt es eine ganz tolle Geschichte in meinem neuen Buch über den Trompetenfisch. Der ist nämlich, der darf mal ein Solo anfangen im Unterwasserorchester und ist natürlich tierisch aufgeregt. Und dann kommt eben der Seestern, der erste Dirigent her und sagt, hey, du musst einfach nur anfangen. Du weißt, du hast alles geübt, du kannst alles, du musst einfach nur den ersten Ton spielen. Und dann ist es so, er spielt den ersten Ton und auf den ersten Ton folgt den zweiten. Und es geht nicht ums ganze Orchester, es geht um den allerersten Ton. Und da ist es eben das allererste Wort, der erste Buchstabe, der erste Satz.
Was für eine wunderschöne Überleitung jetzt zu der Schreibaufgabe, die ich wieder für euch vorbereitet habe, damit auch ihr einen Anfang findet und einfach mal drauf losschreibt. Meine Schreibinspiration für diesen Monat ist, schreibt eine kurze Geschichte aus der Ich-Perspektive eines Axolotls, ja, der zum ersten Mal bemerkt, dass er einen verlorenen Körperteil nachwachsen lassen kann. Ja, also wie fühlt es sich an, plötzlich ein neues Ärmchen zu spüren? Ist er stolz, erschrocken oder verwirrt? Erzählt er es jemandem oder behält er es für sich? Und natürlich könnt ihr gerne eure Geschichte mit mir teilen. Ich freue mich immer mega, eure Schreibaufgaben zu sehen und gebe euch dann auch gerne ein Feedback. Und zum Abschluss möchte ich dir, Niklas, gerne noch das letzte Wort geben. Was möchtest du unseren ZuhörerInnen noch mitgeben?
Cool. Also einmal vielen Dank vielen Dank an dich erstmal für die Folge. Mega cool, hat mir richtig Spaß gemacht. Einmal zu mir, also ihr findet mich über www.nilpferdson.de, also wie Patterson, nur das Nilpferd, son.de. Ich glaube, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist meine Kickstarter-Kampagne schon zu Ende. Ihr könnt aber trotzdem gerne mal vorbeischauen und spätestens ab dem Herbst gibt es dann mein zweites Buch. Und im Social-Media-Account bin ich niklas.autor, glaube ich zumindest. Niklas-Autor oder ohne, mit oder ohne Punkt, muss ich selber gleich nochmal nachgucken. Was ich euch als letztes gerne nochmal mitgeben möchte, liebe Mitautoren, überlegt euch, was ihr wirklich wollt. Wollt ihr die Geschichte einfach nur für eure Kinder machen? Wollt ihr das für eure Kinder machen oder für irgendjemanden, aber in gedruckter Form? Wollt ihr wirklich damit Geld verdienen? Oder wollt ihr das als Hobby machen? Weil die ganze Arbeit, das ist ein wunderschönes Hobby und das ist auch eine sehr schöne Arbeit. Es kann eine sehr wunderschöne Arbeit werden, aber nur dann, wenn man es wirklich will. Weil es bringt mir nichts oder es bringt dir nichts, wenn du daran reich werden willst, es aber wie ein Hobby pflegst oder du willst es als Hobby benutzen, gibst aber unglaublich viel Geld dafür aus. Dann hast du bei beidem nichts und dann hat man einen inneren Zwist, der einen auseinanderreißt. Also überleg dir wirklich, für was schreibst du die Geschichten, möchtest du dich und nimm einen langen Horizont. Es muss nicht alles in 6 Monaten passieren, nicht in 3 Monaten. Man kann auch erstmal das als Hobby machen und es ist nicht in Stein gemeißelt und kann dann zum Beruf werden. Das ist, glaube ich, so das, was mir am meisten geholfen hat, wo ich mir irgendwann bewusst war, was will ich da eigentlich machen? Wofür mache ich das eigentlich?
Das war ein wundervolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Niklas, dass du hier warst und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und an alle wunderbaren Büchermenschen da draußen, hab viel Spaß beim Schreiben und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank. Bye-bye.